Also ich glaube, wir waren noch nie an einem so idyllischen Ort für unsere Podcast-Aufnahme wie heute und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge hier aus der Klosterpforte in Hasewinkel. Die Anreise war sehr charmant, mit dem Bus vom Hauptbahnhof hierher, rausgeschmissen an der Landstraße und dann bin ich mit unserem Podcast-Equipment über den Friedhof gerollt. Aber jetzt sitzen wir hier und sind bereit und ich freue mich sehr auf unsere heutige Gesprächspartnerin. Und du, Turit, hast hier quasi an der Klosterpforte schon einige Male an ihrer Seite geschwitzt, glaube ich.
Ja, wir kennen die Klosterpforte sehr gut, sowohl von der Nationalmannschaft als auch vom VfL Wolfsburg. Das ist eine gern gewählte Location für Trainingslager.
Ganz genau. Und ich würde sagen, dir gebührt doch auch als ehemalige Teamkollegin die Ehre, unseren heutigen Gast vorzustellen.
Genau, wir haben keine geringere als die EM-Fahrerin Alex Popp, die leider nur als Vizemeisterin zurückgekommen ist, aber glaube ich sehr viele Herzen erobert hat und freuen uns, dass du heute hier bist und dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Herzlich willkommen. Wie waren die ersten Tage hier im Trainingslager?
Warm.
Warm.
Ja, aber sehr entspannt eigentlich. Also wir mussten noch ein paar Tests machen, wurden aber dann auch teilweise ins Training auch schon rein integriert. Aber alles mit einer recht guten Belastungssteuerung. Wir wurden auch immer wieder gefragt, wie es uns geht, wie weit können wir gehen, sozusagen, um ja da auch nicht nach dem doch relativ kurzen Urlaub dann direkt von 0 auf 100 wieder zu starten.
Wie fühlt sich's denn an, so mental? Ihr hattet ja echt eine sehr kurze Pause. Es ist ja nicht anders lösbar jetzt gewesen, aber wie fühlt es sich an, mental jetzt wieder so schnell auf Vereinsfußball umzuschalten?
Ja, nicht ganz so einfach, muss ich sagen. Also ich hatte tatsächlich während des Urlaubs eher das Gefühl, dass ich in den letzten zwei Tagen erst runtergekommen bin oder angefangen habe, runterzukommen und dann am nächsten Tag direkt wieder beim VfL zu stehen, war es nicht ganz so einfach, muss ich sagen. Habe auch direkt bei unserem Media Day schon gesagt gehabt, ich glaube, ich brauche ein paar Tage, um echt anzukommen. Wenn man die Mädels aber jetzt natürlich dann so bei sich hat, es ist gutes Wetter, der Platz ist super, die Stimmung ist super, dann kommt natürlich auch schon wieder so der Spaß am Fußball schon auch wieder zurück, aber man merkt dann in manchen Situationen schon, dass man dann auch gerne erstmal wieder so seine Ruhe hat und von diesem kleinen Trubel dann auch wieder sich zu entfernen.
Sprecht ihr denn noch untereinander jetzt gerade hier im Trainingslager viel über DM? Ich meine, viele deiner Kolleginnen waren ja mit dir dort vor Ort.
Ja, also wir haben uns auf jeden Fall mit unseren Holländerinnen ein bisschen auseinandergesetzt, wie es bei denen auch lief, was bei denen gut funktioniert, was bei denen nicht so gut funktioniert hat. Also ich glaube, wenn man die Holländerinnen aus den letzten Jahren kannte, ja, lief bei denen nicht alles so ganz rund. Da hat man sich natürlich schon drüber unterhalten, bei uns ebenso. Bei mir war es natürlich immer die große Frage mit meinem Oberschenkel, warum habe ich eigentlich nicht gespielt? Aber ja, an sich geht's eigentlich. Also hin und wieder kommen dann immer mal wieder Rückblicke, so, ah, weißt du noch, in England oder so, gerade auch mit den deutschen Mitspielerinnen. Aber das sind dann alles auch eher viele positive und schöne Momente, die wir dann wieder ausgraben, wie es dann am Ende auch sein soll.
Wenn ich gleich nochmal kurz einhaken darf, Oberschenkel, warum habe ich nicht gespielt, meinst du das Finale, oder?
Ja, genau.
Ist das was, was dich noch beschäftigt?
Mich persönlich grundsätzlich nicht, aber dadurch, dass ich immer mal wieder angesprochen werde, ploppt es dann sozusagen dann schon auch immer wieder auf. Aber an sich habe ich mit dem Thema abgeschlossen sozusagen, weil es einfach nun mal nicht möglich war, auf dem Platz zu stehen. Und von daher, ja, gibt es da auch keinen Grund, mir irgendwie irgendwas vorzuwerfen. Und natürlich ist es ein blöder Zeitpunkt gewesen. Aber ja, irgendwie bin ich von solchen Dingen ja ganz gerne auch verfolgt und jetzt für die weitere Zeit, ich merke im Moment nichts. Also ich konnte tatsächlich schmerzfrei in die Vorbereitung mit dem VfL jetzt starten, erstaunlicherweise. Da hat, um ehrlich zu sein, keiner von uns mit gerechnet, was aber für mich persönlich und auch für den VfL umso besser ist.
Da hatten wir auch jetzt in der Vorbereitung ein bisschen drüber gesprochen. Klar, du hattest natürlich extremes Pech mit dem Oberschenkel im Finale, aber wenn man jetzt nochmal zurück zum Anfang des Turniers geht, da hattest du ja dann vielleicht sogar noch in Anführungsstrichen das Glück, dass dich das Coronavirus vor dem Turnier erwischt hat und nicht wie Lea Schüler im Turnier und du so deine Startmöglichkeit bekommen hast. Das heißt, du hattest ja aber ja irgendwie auch nicht nur Pech, sondern auch ein bisschen Glück während des Turniers.
Ja, absolut. Also klar, der Weg dorthin war nicht der leichteste. Dann auch mit dem Coronavirus kurz davor, wo ja gerade je länger es lief, ich schon ein bisschen ja die EM davon schwimmen sehen habe, muss ich ehrlich gestehen. Aber dass es dann wirklich so läuft und ich dann von diesem Schicksalsschlag, muss man ja dann sagen, im Sinne von Lea, dann von profitiere, macht irgendwie die ganze Geschichte auch schon wieder total verrückt und wahnsinnig. Und ja, konnte dann Gott sei Dank dann auch davon profitieren. Für Lea hat es mir mega leid getan, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich natürlich wusste, wie sie sich in dem Moment auch fühlt und sie sich auch natürlich in den letzten Wochen und Monaten und auch dem letzten Jahr, wo ich ja ausgefallen bin, sich das auch erarbeitet hatte. Aber umso glücklicher für mich persönlich, aber dann am Ende auch für den Erfolg der Mannschaft, ja, freut es mich natürlich, dass das irgendwie alles dann doch so funktioniert hat.
Ja, zumal Lea Schüller ja auch echt gut drauf war, ne? Also das sind wahrscheinlich auch so persönliche Enttäuschungen, die man dann irgendwie als Sportler auch ja mal erlebt sozusagen. Du hast ja auch gerade gesagt, also nicht im Finale spielen zu können, du hast dir nichts vorzuwerfen. Also vorzuwerfen, finde ich, hast du dir sowieso nichts, weil jeder hat immer gesehen, wie du dich so dermaßen reingehangen hast in den Spielen. Aber klar, ich glaube so ganz persönlich, man träumt ja irgendwie davon, mal auf dem Platz zu stehen im Finale, wenn das dann nicht klappt. Aber ich meine, du hast die Leute so begeistert. Wir haben dir ja auch von zu Hause aus zugejubelt. Ture, du warst ja auch einmal da, beim Spiel gegen Spanien war es, glaube ich, ne? Und du warst am Ende des Turniers die einzige Spielerin zum Beispiel, die in jedem Spiel mehr als ein Tor erzielt hat. Du bist auf der Liste zum Ballon d'Or, also du hast wirklich deine Spuren hinterlassen, wenn du jetzt nochmal so zurückblickst und vielleicht in der ganz kurzen Zeit, die du jetzt gesagt hast, du bräuchtest vielleicht noch ein bisschen mehr, um alles zu verarbeiten, aber was sind das so für Dinge, die bei dir jetzt so angekommen sind? Was für ein Fazit ziehst du so persönlich?
Ja, erstmal bin ich selber ja natürlich stolz darauf, was man dann irgendwie doch plötzlich geschafft hat, dass ich, ja, ich will nicht von Genugtuung sprechen, das ist vielleicht das falsche Wort und da ist zu hart ausgedrückt, aber auch ja vielleicht dem einen oder anderen zu zeigen, dass ich weiterhin in der Sturmspitze ja spielen kann, wo man mich ja in den letzten Jahren nicht mehr gesehen hat oder mich nicht mehr hat spielen sehen und somit natürlich auch viele Tore von mir nicht mehr gesehen. Und da war es für mich persönlich natürlich schön, diesen Moment, den ich von Martina kriegen durfte, so dann auch zurückzuzahlen mit so einem Vertrauen, mit so der Art und Weise, wie ich auch Fußball spiele, mit dieser Energie. Und das nehme ich definitiv mit, dass ich mich da mal wieder zeigen konnte, wie ich eigentlich bin. Aber gleichzeitig bin ich natürlich auch bei diesen ganzen Toren, die irgendwie auch gefallen sind, ja, muss ich natürlich auch ein großes Dank an die Mannschaft richten, weil ich schaffe das auch alles nicht alleine und die Mannschaft hat auch brutal gearbeitet, defensiv wie offensiv. Und dann ist es für einen Stürmer manchmal sogar fast einfacher, dann die Tore zu erzielen, wenn die Mannschaft so arbeitet. Und das muss man auch ganz klar so sagen, dass ich das nicht alleine geschafft habe. Und am Ende, ja, ich meine, wir sind Vize-Europameister. Also es macht schon was mit einem. Das ist jetzt nicht einfach, ja, wir haben das Finale verloren und alles ist irgendwie schlecht und das war schlecht und das war schlecht, sondern das ist Wahnsinn am Ende. Und da hoffe ich natürlich, dass die Mannschaft das auch versteht. Jetzt hinten heraus, bei all der Enttäuschung, die man natürlich am Anfang auch hat. Ich habe es Gott sei Dank verstanden und mich macht das sehr stolz. Und nicht nur in die Richtung, dass wir als Team uns so extrem entwickelt haben, sondern auch, dass wir durch unsere Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, den Frauenfußball in Deutschland aufzeigen konnten und wir unglaublich viele Menschen begeistern konnten. Das haben wir in England nicht so wahrgenommen. Da warst du so irgendwie in deiner Blase und es lief und alles war schön. Aber jetzt, wo du erst wieder zurück in Deutschland bist und du Leute triffst oder mit vielen Leuten sprichst, man muss schon sagen, ich habe recht viele Anfragen im Moment. Das macht natürlich was mit einem, das macht einen stolz und das ist schön, das zu sehen, dass man so viele Menschen wirklich begeistern konnte für uns. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass da auch was rausgemacht wird.
Du hast jetzt viele Dinge angesprochen und auf vieles kommen wir vielleicht gleich auch nochmal irgendwie zurück, was ich jetzt noch wichtig finde zu erwähnen, weil ich habe ja letztes Jahr auch, ich war ja in deiner Mannschaft und habe aus nächster Nähe miterleben können, wie Poppy sich zurückgekämpft hat. Und ich muss sagen, das war schon extrem, weil es auch irgendwie viele Rückschläge gab. Und ich glaube, du hast teilweise auch selber dran gezweifelt, ob es reichen könnte und so weiter. Und dann eben beim VfL Wolfsburg bei der eng besetzten Mannschaft dann, als du wieder fit warst, erstmal von der Bank oft gekommen und so weiter. Ich glaube, ich kann das schon nachvollziehen, dass es für dich auch in dem Fall auch eine Genugtuung war und einfach auch nochmal zu zeigen, ich bin wieder da, ich bin fit, ich kann das leisten. Davor auf jeden Fall nochmal Hut ab. Wie gesagt, ich habe das alles miterleben dürfen und das war schon extrem.
Danke.
Aber erhoffst du dir denn in Zukunft noch wieder ein bisschen mehr in der Spitze spielen zu dürfen? Oder was erhoffst du dir?
Ja, natürlich schon, klar. Aber ich weiß natürlich auch zum Beispiel hier beim VfL, was wir da natürlich für eine Besetzung haben. Und das ist natürlich auch so eine kleine Spielphilosophiefrage. Wen möchtest du da vorne stehen haben? Ich bin vielleicht jetzt nicht langsam, aber Eva Pajor oder Tabea Wasmo sind dann doch noch ein paar km/h schneller als ich.
Etwas andere Spielertypen.
Ja, und da glaube ich jetzt nicht, dass ich so häufig vorne in der Spitze zu finden werde, dann aber doch weiterhin in der Nationalmannschaft. Aber ich weiß auch, dass man da schon auch eine klare Kommunikation hat, also dass immer wieder passieren kann, dass ich doch vorne auftrete, sei es hier im Verein oder halt bei der Nationalmannschaft, ich dann doch mal auch ein, zwei zurück muss. Aber das ist auch völlig fein für mich. Also ich glaube, ja, eine EM, meine erste EM so spielen zu dürfen, mit dem Glück, was du ja angesprochen hast, dadurch, dass Lea plötzlich Corona-positiv war, dann doch ein Stück weit aufzutrumpfen, das war für mich extrem emotional, muss ich sagen, und hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass ich das so konnte, und alles, was jetzt kommt, bin ich gespannt.
Musst du den Trainer fragen.
Okay, können wir vielleicht gleich nochmal nach unten gehen?
Wird unser nächster Gast,
oder? Wird unser nächster Gast, genau. Fragen wir nochmal nach. Du hast ja gerade schon Alex Kampf sozusagen zurückgeschildert aus deiner Wahrnehmung. Vielleicht muss man das auch nochmal sagen. Also du hattest ja deine Knorpelverletzung im April 2021 und hast dann quasi im Januar des darauffolgenden Jahres versucht zurückzukommen. Das ging dann aber nicht. Du musstest dich nochmal operieren lassen.
Ja, genau.
Das ist ja eine unfassbare lange Zeit. Auch, wo ich mir so denke, also wenn ich das so höre, denke ich schon so, boah, was für eine Anstrengung auch. Und ich weiß nicht, wenn ich das richtig gehört habe, was du gerade erzählt hast, gab es auch mal so Momente, wo du gedacht hast, okay, so jetzt hau ich in den Sack, mal platt gesagt. Also warst du irgendwie mal Namen aufgeben grundsätzlich oder bist du einfach so eine Kämpfernatur?
Natürlich hatte ich die Gedanken, also unmittelbar nach der Diagnose im Jahr 2021, da hatte ich den Moment, wo mich dann aber Familie und Freude wieder so ein bisschen aufgerappelt haben und mir auch gesagt haben, ey, nächstes Jahr ist die Europameisterschaft, die hast noch nicht gespielt und das kannst du schaffen. Da bin ich dann wieder rausgekommen, so aus meinem Trott sozusagen. Und als es dann es ging ja eigentlich schon mehr oder weniger dann Ende 21 so ein bisschen los, dass ich immer noch ein bisschen Probleme mit meinem Knie hatte. Ich habe den Krafttest nicht bestanden, musste da immer noch weitermachen und das hat mich schon auch extrem runtergezogen, wo ich mir auch nicht so ganz sicher war, ob ich das tatsächlich dann noch schaffe, weil man auch so keinen richtigen, also man wusste nicht so genau, warum habe ich denn dieses Pieksen im Knie, warum will mein Oberschenkel nicht so wachsen, wie ich es will, so in etwa. Aber haben es dann Gott sei Dank am Ende gut hingekriegt. Dann mit der zweiten OP, wo tatsächlich nochmal ein Stück Knorpel rausgenommen werden musste. Aber es Gott sei Dank, muss man sagen, nur ein kleiner Eingriff war. Also als ich das in dem Moment gehört habe, dass ich wieder, dass da wieder ein Stück Knorpel in meinem Knie rumschwimmt, habe ich gedacht, gut, das war's dann jetzt und dann brauche ich auch nicht mehr weitermachen. Aber als dann im zweiten Satz sozusagen gesagt wurde, ja, aber es muss nur ein kleiner Eingriff gemacht werden, wir müssen das Stück nur rausholen, weil die Stelle ist keine schlimme Stelle und muss nur aufgemacht werden, rausgeholt werden, fertig, aus. Da wusste ich dann, okay, doch, das schaffe ich. Und das Pieksen im Knie war dann auch weg. Also hatten wir da schon mal die Ursache auch gefunden gehabt. Ja, und dann ging es natürlich in die restlichen Zurückkämpfe sozusagen, wie Turit schon gesagt hat. Und das habe ich aber auch ein bisschen im Blut, muss ich sagen. Das habe ich von meinem Papa, dass wir da nicht so einfach aufgeben.
Und dieses Ziel vor Augen, wahrscheinlich die EM, das hat wahrscheinlich nochmal extrem motiviert. Ne?
Extrem, ja. Also vor jedem Rückschlag, also wenn es stagniert hat in der Reha. Natürlich war ich auch mal in der Reha und stand da und habe angefangen zu heulen, weil ich nicht weiterkam, weil es wieder irgendwo wehtat oder so. Und man hört ja dann auch noch mal extremer in seinen Körper rein, als es eigentlich ist. Und ich bin normal kein Typ dafür. Und da macht man sich viele Gedanken. Aber immer wieder war die EM so das große Aushängeschild, dieser Fixpunkt, wo ich unbedingt hin wollte. Und ich glaube, es wäre sogar auch für mich persönlich gar nicht schlimm gewesen, wenn Lea jetzt auch gesund geblieben wäre, wenn ich immer nur von der Bank gekommen wäre. Das wäre für mich völlig in Ordnung gewesen. Aber da einfach dabei zu sein, das mitzuerleben, das war ja der große Traum in dem Moment, und das hat mich dorthin gezogen, dass ich da auch unter anderem immer weitergemacht habe.
Aber dieser Kampf hat sich ja total gelohnt, ne?
Gott sei Dank.
Ja, man muss seine Ziele im Leben wahrscheinlich dann immer verfolgen, und ihr beiden als Profisportlerinnen sozusagen wisst, dass man arbeitet ja immer auf eine Sache hin und will sich natürlich auch seine Träume verwirklichen. Wenn wir jetzt mal, du hast schon gesagt, du hast viele Anfragen bekommen, umso dankbarer sind wir natürlich, dass wir heute hier mit dir sprechen dürfen. Was hast du sonst erlebt, seitdem du von der EM zurückgekehrt bist? Also klar, wir haben das natürlich hier erlebt, wie die Leute über euch gesprochen und geschwärmt haben, weil ich fand, ihr wart einfach sehr sympathisch und authentisch, also mal vom Sportlichen, von der großartigen Leistung abgesehen, hat man da einfach irgendwie was Gutes gespürt, und auch mit der Bundestrainerin, die irgendwie immer wie der Leuchtturm da stand und immer auch sehr positiv über euch geredet hat und gesagt hat, wir bleiben bei uns und wir schaffen das. Und wie sind die Leute dir begegnet jetzt? Also wirst du noch öfter erkannt? Klassikerfrage.
Ja, tatsächlich schon. Auch irgendwie so in meinem Alltag. Also ich gehe morgens mit dem Hund spazieren und da begegne ich natürlich auch relativ vielen Menschen. Und zuvor hat man sich halt höflicherweise immer guten Morgen gesagt, und plötzlich sprechen sie dich über die Europameisterschaft an und sind völlig hin und weg und begeistert, wie wir als Team auch aufgetreten sind und auch was du gesagt hast, nicht nur halt auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, wie bodenständig, authentisch wir einfach rüberkamen. Und dieses Team hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, das muss ich auch sagen. Also ich bin jetzt schon lange dabei, aber ich glaube, so ein Teamgefühl, wie wir es jetzt hatten, hatte ich, glaube ich, noch nie in diesen 10, 12 Jahren Frauennationalmannschaft. Und das war ein cooler Moment. Und man wird viel erkannt, man hat tatsächlich echt viele Anfragen, wo wir das alles auch erstmal so ein bisschen filtern müssen. Blöd gesagt, was macht jetzt am meisten Sinn? Wo geht man jetzt als erstes hin? Man geht auch im Optimalfall nicht überall hin, weil irgendwie zu viel zu zeigen ist ja auch irgendwie nicht schön und auch nicht authentisch, also zumindest in meinem Fall auch nicht. Und auch ein bisschen herauszuspüren, wer meint es auch ernst mit der Nachhaltigkeit? Also auch wenn man jetzt natürlich, weil es geht ja auch nicht, ich meine, wir sind jetzt hier im Trainingslager, dann sind wir wieder bei der Nationalmannschaft, also es geht ja alles irgendwie wieder Schlag auf Schlag weiter, und da gewisse Themen oder Anfragen auch reinzuschieben, ist halt auch nicht immer so einfach. Und da muss man natürlich viele auch ein bisschen vertrösten nach hinten, auch in den Oktober, November oder so rein. Und da merkt man dann natürlich auch, wer meint es wirklich ernst oder wer steigt hier gerade nur auf diesen Hypezug mit auf und möchte einfach nur mal kurz was über uns sagen und zeigen. Aber da sind wir Gott sei Dank gut unterwegs, was nicht immer so einfach ist und was auch viel ist, muss ich sagen. Aber genau da wollten wir ja hin. Und das ist das Wichtige, dass wir es geschafft haben, genau da hinzukommen. Und ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, einmal, das hoffe ich, dass das in der Nachhaltigkeit dann auch so bleibt. Und die Leute, die im Marketingbereich und so weiter das jetzt auch wirklich mitnehmen.
Glaubst du denn, also ich will dir jetzt nicht unterstellen, dass du schon alt bist mit deinen 30 Jahren, aber du gehörst auf jeden Fall zu den älteren und routinierteren Spielerinnen. Klar, du bist aber auch schon seit Jahren irgendwie ein Aushängeschild der Nationalmannschaft. Du kennst das, wenn man angefragt wird. Ich habe jetzt beispielsweise aber auch von Jule Brandt ein Interview gehört, die gesagt hat, sie fände es halt schwierig mit diesem Hype und mit der Aufmerksamkeit und sie hat das jetzt eher noch so ein bisschen, also sie hat das Gefühl, sie setzt sich vielleicht auch ein bisschen unter Druck. Glaubst du, dass das dann für jüngere Spielerinnen auch ein bisschen schwierig sein kann? Weil, ich meine, es hört sich jetzt an, als wärst du sehr routiniert da im Umgang mit, aber das trifft ja vielleicht auch nicht auf jede zu, ne?
Nee, das ist richtig. Also, wenn ich ja auch zurückdenke, 2011 zum Beispiel bei der Frauen-WM in Deutschland, da war ich auch überfordert, völlig. Da wächst man natürlich auch rein und dann sind wir, also sowohl wir als ältere Spielerinnen, aber natürlich auch dann die jeweiligen Pressesprecher, sei es beim VfL oder auch bei der Nationalmannschaft, sind natürlich auch dafür zuständig, dann die Spielerinnen auch zu unterstützen, zu schützen auch. Damit sie sich natürlich in diesem ganzen Hype, in dieser ganzen Medienwelt dann nicht verlaufen und dann die sportliche Leistung dann weniger wird, weil das soll es ja auch nicht werden. Aber ich glaube, dass wir das ganz gut hinkriegen und wir den Jüngeren da auch ein bisschen zur Seite stehen können.
Jeder ist ja vom Typ her ein bisschen anders. Wir haben auch gerade noch darüber gesprochen, einige tummeln sich gerne auf Instagram oder auf TikTok, wo auch immer, andere machen das nicht so gerne. Muss ja auch jeder dann für sich entscheiden, was er quasi gerne preisgibt, womit er sich wohlfühlt.
Genau.
Wenn wir mal darüber sprechen, was passiert jetzt, also welche Entwicklungen müssen im Frauenfußball vorangetrieben werden, habe ich mich gefragt, wenn wir das Finale betrachten, also die Engländerinnen sind Europameisterin geworden und in England hat man ja sehr viel investiert in den Frauenfußball. Zuletzt. Besteht da für dich ein Kausalzusammenhang? Gleichwohl ich natürlich weiß, also ein Finale, das Ergebnis hat dann erstmal nichts damit zu tun. Jeder kann natürlich gewinnen und verlieren. Nichtsdestotrotz haben die Engländerinnen so vom Gefühl her schon ordentlich draufgepackt.
Ja, das kann man schon sagen. Und auch was so Berichterstattung und so weiter angeht. Also wir haben viel BBC geguckt und von daher war dieser Umfang, was da alles los war, das waren schon andere Dimensionen, als das bei einem Länderspiel von uns ist. Und das wäre natürlich schön, dass dann genau sowas dann auch bei uns entsteht, um das ganze Thema Frauenfußball auch weiterhin zu entfachen. Und England hat das wirklich sehr gut hingekriegt. Haben natürlich dann mit den Lizenzmannschaften, die sie da ein bisschen in die Pflicht genommen haben, gerade im sportlichen Bereich, sportliche Förderung, Professionalisierung, da glaube ich auch einen großen Schritt gemacht. Ich sage schon auch, dass ich glaube, dass es bei uns, um in diese Dimension oder in diese Entwicklung zu kommen, glaube ich auch, ja, ich glaube, dieser Weg auch eingeschlagen werden muss. Was natürlich für Mannschaften wie SGS Essen oder auch Turbine Potsdam mega, mega schwer macht, sich über eine längere Zeit dann natürlich auch zu halten. Aber die Frage ist, wo willst du halt irgendwann mal hin? Und die Professionalisierung und Rahmenbedingungen, Infrastrukturen, ich meine, Turit weiß es selbst in der Bundesliga, die sind zum Teil eine Katastrophe. Und wir sprechen von erster Bundesliga und da muss ich halt dann einfach einiges auch tun.
Was wir vielleicht schon mal positiv festhalten können, das nächste Länderspiel gegen Frankreich, das wird ja dann zur Primetime sozusagen angepfiffen um 20.30 Uhr am 7.10. ist das, können wir ja schon mal eine Guck-Empfehlung aussprechen an alle Fans. Was könnt ihr denn berichten? Ich meine, du hast ja auch zuletzt beim VfL Wolfsburg gespielt, sei noch mal an dieser Stelle erwähnt. Was gibt es auch für Synergien zum Beispiel zwischen den Männern und Frauen? Merle Froms war jetzt neulich im Sportstudio zu Gast und Oliver Glasner war auch da. Und dann ging es auch darum, wie ist das zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt, die ja auch jetzt viel in den Frauenfußball investiert haben. Aber es war dann eher so, dass man gesagt hat, ja, man trifft sich ab und zu mal hier und da, aber es war jetzt nicht wirklich eine ja richtige Zusammenarbeit, sage ich mal. Also was müsste sich da noch tun?
Ja, ich glaube, wenn man da wirklich in die Zusammenarbeit kommt, kann man, glaube ich, auch viel mehr hat man viel mehr Auswirkungen. Die Männer beim VfL, die sind ja international schon auch gut vertreten, was Medialarbeiten angeht. Und wenn man da uns natürlich mal mit ins Boot nehmen würde. Und da, also wir sprechen ja immer von so einer VfL-Familie. Und ganz hart gesagt ist es dann am Ende aber auch nur ausgesprochen. Aber so richtig, richtig krass zusammenarbeiten tun wir halt irgendwie auch nicht. Und gerade was das Sportliche auch angeht, wenn man da viel Austausch innerhalb der Trainerteams hat, viel Austausch vielleicht auch im medizinischen Bereich, also dass da viel mehr Kommunikation herrscht, glaube ich, kann man extrem viel daraus ziehen und lernen und sich dann ja auch weiterentwickeln. Und das wäre natürlich super, wenn man das dann auch hinkriegt. Und sowohl in der Geschäftsstelle auch, dass da irgendwie alles zusammenarbeitet und natürlich du Leute hast, die zum Beispiel in der Presseabteilung, die natürlich mehrheitlich für den Frauenfußball zuständig sind, aber du trotzdem eigentlich eine große Stelle hast und die einen sagen, ja komm, heute gehe ich mal zu den Frauen, aber das ist manchmal vielleicht nicht so gegeben, warum auch immer, weil ich glaube, dass gerade wir beim VfL in den letzten Jahren, glaube ich, gezeigt haben, dass man mit uns sehr gut zusammenarbeiten kann und auch erfolgreich zusammenarbeiten kann. Und da ist definitiv einiges machbar.
Man muss jetzt natürlich auch dazu sagen, dass gerade beim VfL Wolfsburg die Trainingsstätten auch räumlich getrennt sind. Also die Frauenmannschaft hat einen eigenen Komplex, wo trainiert wird. Da hast du alles von der medizinischen Abteilung, Umkleidekabinen bis hin zu den Plätzen. Das ist halt an einer ganz anderen Stätte als die Männer trainieren. Das heißt, auf dem Platz und so hast du jetzt auch nicht so die Kontaktpunkte. Wobei man aber sagen muss natürlich, dass der VfL Wolfsburg gerade im Frauenbereich schon auf das Aushängeschild mit Bayern München in Deutschland ist und da wirklich gute Arbeit geleistet wird. Da geht es, glaube ich, dann vielleicht auch eher noch um andere Vereine in der Liga, die dann vielleicht noch auf dem Wege der Professionalisierung sind und da noch einige Schritte zu gehen haben.
Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war. Ich glaube, da haben wir Tabea Kemme interviewt und da habe ich mal von meinem ersten Besuch als junge Journalistin bei Turbine Potsdam erzählt. Damals habe ich bei einem Sender in Frankreich gearbeitet und das fand ich sehr interessant. Da habe ich so gedacht, das ist es jetzt so. Ich konnte das gar nicht glauben, wirklich, weil ich war vorher auch immer nur im Männerfußball unterwegs und da sieht man natürlich dann ganz andere Dinge. Also man könnte ja eigentlich auch mal so ein großes Zentrum errichten und da spielen dann Männer und Frauen zusammen. Also das wäre doch eigentlich eine gute Idee, oder nicht? Sollte man das in Zukunft anstreben? Weil du gesagt hast, in England wurden die Lizenzmannschaften dazu verpflichtet, quasi auch eine Frauenmannschaft zu haben. Also wie viel Druck muss man machen?
Ja, man hat es ja in Deutschland schon mal so ein bisschen versucht, das Ganze in diese Richtung zu schieben. Wo ja auch die ein oder anderen Vereine dann gesagt haben, ja gut, wir machen ja jetzt eine Frauenabteilung, aber sie stehen halt nicht dahinter. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt. Also nur weil jetzt der DFB gesagt hat, ja, wir brauchen ja jetzt eine Abteilung, ja, dann mache ich hier mal eben eine Abteilung, die dümpeln dann vielleicht irgendwo in den Amateurligen oder sowas rum, aber wir haben es ja getan, ist natürlich auch nicht der richtige Ansatz, um professionell Fußball zu spielen im Frauenbereich. Und da muss dann schon noch ein bisschen mehr Druck wahrscheinlich hinter, um das Ganze irgendwie auch herzustellen. Ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt in den nächsten Monaten, Jahren dann wirklich auch genutzt wird, was wir jetzt irgendwie geschaffen haben, und hoffe aber auf gute Schritte.
Ich finde das ja auch ganz spannend, weil Poppy und ich kennen uns ja auch schon wirklich sehr lange. Ich glaube, wahrscheinlich waren wir so 13, 14 ungefähr. Ja. Und dann haben wir auch beide zusammen beim FCR Duisburg die ersten Schritte in die Bundesliga gemacht. Und du kennst ja auch die andere Seite der Medaille. Du bist jetzt hier unter professionellen Bedingungen beim VfL Wolfsburg, aber so wie wir damals angefangen haben, das habe ich eben auch noch im Vorgespräch erzählt, dass du von zu Hause, ich weiß gar nicht, wie lange deine Anfahrt war, glaube ich eine Stunde nach Duisburg, irgendwie erst in der Schule, dann eine Stunde nach Duisburg gefahren, dann trainiert, dann nach Hause und noch nicht mal Hausaufgaben gemacht irgendwie. Und das heißt, du weißt ja, wo das Ganze herkommt und du weißt, was es für ein Aufwand für Mädels ist, die unter solchen Bedingungen spielen müssen. Das heißt, du kannst dich ja eigentlich in dem Sinne schon glücklich schätzen, dass du jetzt beim VfL Wolfsburg bist und
absolut.
Da jetzt unter diesen Bedingungen trainieren darfst, weil du kennst es eben auch, wie es anders sein kann.
Ja, voll. Und ich glaube, das macht das Ganze ja dann auch so interessant oder macht es für mich auch so wichtig, dass ich möchte oder auch ja viele andere Spielerinnen, ich meine, Almut hat das auch noch damals miterlebt und so, die setzt sich ja dann auch immer dafür ein, dass die Spielerinnen, die nachkommen, ja, es besser, also blöd gesagt, besser haben, als wir es hatten. Was nicht heißt, dass es uns nicht geprägt hat und dass es uns nicht weitergebracht hat. Aber wenn du natürlich darüber sprichst, dann muss einfach mehr passieren. Genauso wie Nachwuchsleistungszentren für Mädchen. Also es gibt es so gut wie gar nicht. Also ich wüsste es jetzt im Großen und Ganzen nicht, dass es sowas klar gibt. Da fängt es ja mit an, dass du man eigentlich so richtig gar nicht mehr Spielerinnen heraussehen kann, wo du sagst, schon in der U17 oder in der U15, wenn die dran bleibt, dann ist die ganz oben. Und das finde ich im Moment ganz schwer, das herauszunehmen und herauszufiltern. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir das geschaffen haben jetzt gerade. Und das war uns auch bewusst, dass wir diese EM dazu nutzen mussten, um den Frauenfußball in Deutschland auch voranzutreiben. Und deswegen hoffe ich, dass da jetzt die Menschen, die dafür auch zuständig sind, das auch nutzen. Und wir sind immer wieder auch gerne dazu bereit, den Leuten zu helfen. Wenn sie Gesichter brauchen, wenn sie auch mal Statements brauchen oder sonst was, dann stehen wir auch immer parat.
Werbung.
Schöner Doppelpass im Mittelfeld. Da kommt die Flanke in den Strafraum. Mach ihn! Panini macht ihn. Da ist das neue Album. Hol dir jetzt die offizielle Sticker-Kollektion FIFA World Cup Katar 2022.
Von Panini.
Sichere dir jetzt tolle Gewinne auf paninishop.de/WM.
Werbung.
Um die Nachhaltigkeit voranzutreiben, heißt es ja, man muss eigentlich an der Basis anfangen. Also viele deiner Kolleginnen, ob das jetzt, ich zitiere nochmal Merle Frohms oder Kathi Hendrich, glaube ich auch, die haben natürlich alle angefangen, mit Jungs zu spielen, weil es keine Mädchen gab oder überhaupt keine Mannschaften für Mädchen gab. Also da muss man natürlich auch erstmal die Grundlage schaffen, dass junge Mädchen, die euch jetzt gesehen haben im Fernsehen und irgendwie sagen, boah, das finde ich cool, das will ich auch gerne spielen, dass die überhaupt eine Anlaufstelle haben. Also da fängt es ja schon an. Wie hast du denn mal ganz klein angefangen? Hast du auch mit Jungs gespielt? Wie waren da die Begebenheiten?
Ich habe auch mit Jungs gespielt, ja. Also es war aber jetzt nicht so, dass wir keine Mädchenmannschaft gehabt hätten. Hat sich einfach irgendwie so ergeben, um ehrlich zu sein, dass ich da mit Jungs gespielt habe. Beziehungsweise ich habe ja ganz früh angefangen, also mit 4. Da ist man ja in den Mini-Kickern und die sind meistens eh immer gemischt. Also dieses Aufsplitten fängt ja meistens erst fast in der U15 so ein bisschen an. Wäre bei uns dann auch so im Verein gewesen. Oder war auch so, weil ich musste dann wechseln. Leider im ersten Moment für mich aus den Jungs, was ich nicht wollte. Weil ich tatsächlich ja auch nur so den Männer- und Jungenfußball gesehen hatte. Ich bin so aufgewachsen. Und für mich war das tatsächlich, das ist total dumm, wenn ich darüber rede eigentlich, aber
wolltest du lieber weiter bei den Jungs spielen?
Ja, ich wollte weiter bei den Jungs spielen und ich habe tatsächlich selber gesagt, Mädchen können keinen Fußball spielen. So, diesen Blick, den hatte ich früher auch, weil ich das nicht kannte. Ich kannte tatsächlich, also ich wusste auch nicht, dass Deutschland bis dato eine Frauennationalmannschaft hatte. Und das ist total verrückt irgendwie und da haben meine Eltern und mein Trainer mich aber, ja, ich will nicht sagen genötigt, aber schon auch gezwungen, einfach mal zu den Mädels zu gehen und zu sagen, hey, guck doch da mal vorbei und schau es dir doch erstmal an und trainier doch erstmal mit und dann kannst du ja immer noch entscheiden, ob die nicht Fußball spielen können oder doch. Ja, und dann bin ich halt dahin und dann habe ich gedacht, ach, da gibt's noch andere, die Fußball spielen können. Ja. Und dann bin ich in die Mädchen gewechselt. Und Gott sei Dank am Ende, weil sonst hätte ich mit 13 oder 14 aufgehört mit Fußball wahrscheinlich.
Ja. Aber das sind ja genau diese fehlenden Vorbilder, ne, die uns so gefehlt haben, die weiblichen Vorbilder in unserer Jugend zum Thema Sichtbarkeit, ne? Ja. Weil wo hätte man es sehen sollen? Im Fernsehen, ich kann mich auch selber noch daran erinnern, dass ich die WM damals mit dem Kopfballtor von Nia Künzer und so gesehen habe. Und das war so, ist meine einzige Erinnerung an Frauenfußball zu der Zeit, weil das, glaube ich, übertragen wurde. Und sonst hatte man keine Chance, Frauenfußball zu gucken. Und das heißt, uns haben diese weiblichen Vorbilder komplett gefehlt. Ja.
Also ich glaube, das, wo ich mich richtig doll erinnern kann ans erste Spiel, welches ich gesehen habe, das war am Länderpokal. Das war, ich glaube, auch EM, wo Simon, glaube ich, da das Kopfballtor gemacht hat. Also da waren wir schon 15 oder so. Und das ist halt schon verrückt dann in dem Fall. Aber Gott sei Dank hat es irgendwie funktioniert.
Ja, und ihr könnt natürlich jetzt wunderbare Vorbilder sein für junge Mädels. Und wir haben darüber gesprochen, also das nächste Länderspiel wird jetzt in der Primetime übertragen. Aber es muss ihr natürlich auch nicht nur bei den Länderspielen, sondern auch in der Bundesliga oder im Pokal. Wir haben das schon auch mal angesprochen. Sichtbarkeit, es muss halt auch sichtbar gemacht werden. Und es muss natürlich auch mit einer Fernsehproduktion sichtbar gemacht werden, die den Leuten dann auch Spaß macht. Ne? Ich habe ja von dir gelernt, also wenn man nur zwei Kameras hat, dann sieht jedes Spiel langsam aus. Also das muss natürlich auch auf ein gutes Niveau gehoben werden.
Absolut, ja. Also Turit hat recht mit den Kameras. Das macht schon einen großen Unterschied. Und ich glaube, das hat man jetzt bei der EM auch gesehen. Und ich finde, konntest du dir nicht nur unsere Spiele recht gut angucken, sondern alle Spiele. Und da war es auch egal, ob, ohne das jetzt abwertend oder respektlos zu meinen, ob da jetzt, ich weiß nicht, Portugal gegen Island gespielt hat. Also selbst das konnte man sich hervorragend anschauen, dieses Spiel. Und das hat was mit Kameraführung zu tun, mit der Professionalisierung, wie du es aufbauen und aufbereiten willst. Und das hat einfach Spaß gemacht.
Jetzt haben wir viel über den Frauenfußball gesprochen, über die Spielerinnen. Was ist eigentlich mit den Trainerinnen? Also es gibt gar nicht so viele. Ich meine, ihr habt auch einen Mann als Trainer, der macht ja auch einen super Job, den wollen wir da jetzt gar nicht rausquatschen. Aber so grundsätzlich wäre es ja schon schön, wenn auch mehr Frauen Trainerinnen werden würden, nicht nur in der Frauenbundesliga, vielleicht irgendwann auch mal bei den Männern. Oder das ist einfach generell, dass es mehr Diversität in den Teams gibt, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen.
Ja, da stimme ich definitiv zu. Aber ich glaube, da ist das Problem, dass wir in der kompletten Bundesliga halt keine klare Professionalisierung haben. Heißt, die Spielerinnen sind keine Profis, haben nebenbei, ich will noch nicht mal sagen, zweites Standbein, weil das ist ja meistens eher deren Hauptjob, das, was sie neben dem Fußball machen. Und wenn du da natürlich schon drin bist in deiner Schiene, den Moment nicht mehr zu haben, sagen zu wollen, ja, ich werde jetzt Trainerin, kann ich total nachvollziehen. Und deswegen machen die keinen Trainerschein, gehen nicht mehr weiter in die Sportschiene rein, weil sie eigentlich ja wissen, ich verdiene beim Fußball gar nicht so viel. Ich kann mich dadurch irgendwie gar nicht absichern oder gehobener leben sozusagen, um mir dann die Zeit zu nehmen, auch dann in diesen Trainerbereich halt reinzugehen. Und ich glaube, dass das mit ein Grund ist, warum wir nicht so viele Frauen einfach auch in der Linie stehen haben bei Kompetenz. Ich habe schon mit so vielen Mädels gesprochen, Mitspielerinnen, Gegenspielerinnen und so weiter. Also Kompetenz ist definitiv vorhanden. Aber diesen letzten Schritt halt dahin zu gehen, weil man einfach auch die Zeit dazu nicht hat, ist halt dann extrem schwierig.
Das finde ich auch sehr spannend. Da wird ja auch schon ein bisschen was getan. Ne? Poppy, du hast, glaube ich, auch vor kurzem Trainerlizenzen gemacht. Das ist, glaube ich, sogar über den DFB für Nationalspielerinnen angeboten worden. Ich glaube, das hat man da auch erkannt und versucht auch ein bisschen die aktiven Spielerinnen zu fördern. Welche Lizenz hast du da jetzt gerade gemacht?
Ich habe die B-Plus-Lizenz gemacht. Also ich kann in Nachwuchsleistungszentren arbeiten, mit den Jugendmannschaften sozusagen, könnte auch im Frauenbereich bis zur zweiten Liga gehen. Und da ist schon einiges mit möglich. Aber ich sage auch ganz ehrlich, bei mir lief es natürlich jetzt in eine Zeit, wo ich verletzt war, was dann für mich super war, weil ich hatte was zu tun neben meiner Verletzung. ich habe auch dreimal drüber nachgedacht, ob ich diese Zusatzbelastung sozusagen jetzt auch mache oder nicht. Aber durch die Verletzung war es eigentlich klar, dass ich es mache. wenn ich jetzt aktiv gespielt hätte, weiß ich nicht. Also ich meine, die Mädels, die mit uns dabei waren, Almut war dabei, Lina Magul war dabei und Merle war dabei, also es waren recht viele, die haben schon auch gesagt, dass das brutal anstrengend war, weil du musstest nebenbei deine deine Trainingseinheiten irgendwie fertig machen, du musstest dann eine Mannschaft trainieren, du musstest das alles filmen und so weiter und so fort, neben deinem eigentlichen Job auch, hast natürlich dann noch so gewisse Termine irgendwie auch zu tun, da sind manche schon auch an ihre Grenzen gegangen, haben am Ende auch gesagt, dass sie froh waren, als es dann wieder vorbei war, dass man wieder ein bisschen Zeit hatte zum Durchschnaufen. Und wenn du dann natürlich Fußball spielst plus einen Hauptjob noch nebenbei hast und sollst dann noch eine Lizenz machen, dann wird's halt schwierig.
Kim Kulig ist du noch bei euch im Trainerstaff. Ich meine, die ist ja auch jemand, die man sehr gut aus der Nationalmannschaft kennt und vielleicht ist das ja auch so eine Entwicklung, die jetzt einsetzt, so Spielerinnen aus eurer Generation, die auch sehen, es tut sich jetzt was im Frauenfußball und man kann jetzt Trainerin werden, man kann davon irgendwie auch dann am Ende überleben sozusagen. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass sich da einiges tut. Was ist mit dir? Du vielleicht auch nochmal?
Ich sehe mich nicht an der Seite.
Ich dich auch nicht.
Ich weiß nicht. Nee, ich habe das nie ernsthaft in Erwägung gezogen und auch damals den Trainerschein nicht gemacht, als die anderen Mädels damit angefangen haben. Nee, ich glaube...
Aber glaub, Alex kann man sich sehr gut vorstellen.
Ich glaube schon. Sie hat sich anfangs nicht da gesehen. Aber ich glaube, nachdem du dir den Trainerschein gemacht hast, hast du schon ein bisschen... Blut geleckt, oder?
Ja, ein bisschen schon. Also gerade halt ich habe mit einer U17 trainiert, also mit der U17 von den VfL-Mädels und das hat mega Bock gemacht. Also die Mädels waren super drauf und das ist natürlich dann auch cool, dass dann diese Erfahrung dann auch mitzunehmen. Also ich habe am Anfang gesagt, ja, ich nehm den erstmal mit, aber eigentlich habe ich nicht vor, Trainer zu werden. Und plötzlich habe ich dann doch gesagt, oh, vielleicht doch, mal schauen. Also vielleicht gar nicht unbedingt so krass hoch im Leistungsbereich, weil ich doch im Moment zumindest eher diesen Gedanken habe, nach der Karriere will ich endlich sesshaft werden und auch mal zu Hause sein, die Wochenenden und so weiter und so fort und machen, was ich will und mein Leben nicht so bestimmt wird, blöd gesagt. Aber ja, am Ende wird man es sehen. Vielleicht ist es aber genau das, was ich dann doch brauche. Also schauen wir mal.
Kribbelt es irgendwann wieder in den Füßen. Wir haben ja über Equal Play jetzt schon gesprochen und ich finde, das Thema Equal Pay ist ja jetzt auch richtig wieder en vogue geworden. Ja, da tut sich jetzt ja so einiges. Wir waren ja in unserer letzten Podcast-Folge, waren wir beim BVB zu Gast, bei Hans-Joachim Watzke und Svenja Schlenker, die ja auch eine Frauenabteilung jetzt ins Leben gerufen haben. Der BVB hat keine Lizenz gekauft, sie wollen das quasi organisch angehen, nichts investieren, das hat er auch so gesagt. Ein Aufstieg von ganz unten nach ganz oben würde ja 6 Jahre, also in diesem Fall jetzt noch 5 Jahre, weil einmal sind sie schon aufgestiegen, dauern. Das ist ja durchaus ganz interessant. Er hat gesagt, man müsse ja diese Einnahmeströme ein bisschen anders kanalisieren. Also so Equal Pay, da war er jetzt irgendwie nicht so ein großer Fan von. Aber ich finde, man sieht, es tut sich was. Der Bundeskanzler war ja beim DFB zu Gast, also es wird darüber gesprochen. Die Bundestrainerin hat ja auch nochmal gesagt, so, also Prämie zumindest, bei den Männern weniger, bei den Frauen mehr, so dass wir uns da angleichen. Wie hast du das Gefühl, tut sich da wirklich was in die richtige Richtung?
Also sagen wir mal, dass der Bundeskanzler höchstpersönlich in der Zentrale war, das hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht. Von daher war das schon mal, glaube ich, ein doch sehr gutes Zeichen und auch, dass der Herr Neuendorf dem Ganzen relativ offen gegenüberstand und nicht sofort irgendwie einen Riegel vorgeschoben hat und gesagt hat, ach komm, wir nicht mit dem. Das ist erstmal natürlich sehr positiv und auch, dass er klar gesagt hat, ja, man muss sich einfach mit den Verantwortlichen sozusagen auch mal zusammensetzen, um da wirklich das so ein bisschen auszuklamüsern sozusagen. Das sehe ich erstmal als positiv an, definitiv. Ich bin halt gespannt, wie es weitergeht. Wir sind gerne bereit, Gespräche zu führen. aber ja, das klar, das Thema verfolgt mich, uns irgendwie in den letzten Monaten, Wochen natürlich extrem. Viele, viele Nationen haben da ja auch so ein bisschen vorgelegt. Ich bin im Ganzen schon noch ein bisschen verhalten gegenüber, muss ich sagen, weil mir tatsächlich erstmal die Förderung in der Bundesliga fast wichtiger ist, weil da kommen ja die ganzen Spielerinnen und so auch her. Und deswegen bin ich erstmal dafür, dass wir da ansetzen, weil das ein Prozess ist, der einfach auch länger dauert. Und eine Prämie hochzustocken, ist, glaube ich, einfach nur ein Satz, den die richtigen Leute aussprechen müssen. Und dann wird das quasi gemacht. Und von daher bin ich da eher noch sehr verhalten. Man muss da klar sagen, also jeder würde nicht Nein sagen, wenn da plötzlich jemand beginnt mit, ja, ihr kriegt aber jetzt so und so viel mehr. Das ist auch klar. Aber die letzte Prämie war jetzt auch in Ordnung, da waren wir zufrieden mit. Wir haben es abgesegnet als Mannschaftsrat und von daher sind wir gespannt, was da jetzt passiert.
Aber ich glaube, ich werde dir da sofort zustimmen, dass natürlich an der Basis auch viel gearbeitet werden muss und das ist ja auch häufig jetzt irgendwie im Gespräch Thema Mindestlohn von Spielerinnen in der Bundesliga. Und das ist eben das, wenn du eine Liga professionalisieren möchtest, musst du zusehen, dass jede Spielerin die Möglichkeit hat, den Sport auf einem professionellen Niveau auszuüben. Und das geht eben nur, wenn du dir damit dein Leben finanzieren kannst. Ja. Und das optimalerweise in der ersten Liga und zweiten Liga, weil du hast natürlich immer Auf- und Absteiger und so weiter. Und dann kannst du das natürlich irgendwie idealerweise auch angleichen. Und da muss es auf jeden Fall anfangen, finde ich nämlich auch, weil von da kommen dann die Spielerinnen, wie Poppy schon gesagt hat, die eben auch für die Nationalmannschaft spielen. Das ist die Liga, die wir ja interessant machen wollen in Deutschland und wo die Qualität sich steigern muss, damit wir noch mehr Aufmerksamkeit generieren und nicht nur für die Nationalmannschaft, die das jetzt super macht, sondern langfristig muss es eben auch in der Liga passieren. Und wenn du da alle Spielerinnen dahin führst, dass sie professionell das ausüben können. Klar, jeder kann nebenbei natürlich noch studieren, du kannst auch irgendeinen Job machen, aber es ist deine freie Entscheidung. Du bist nicht abhängig davon und das ist eben das Wichtige, denke ich auch.
Ja, wenn man Profispielerin ist, dann müsste man ja eigentlich zumindest mal davon leben können, ne? Was man dann noch nebenbei macht für sich, privat, studieren.
Das kann jeder selber entscheiden,
genau. Voll. Aber man muss ja über die Runden kommen.
Genau.
Ich finde es irgendwie charmant, wenn man das so beobachtet, weil man sieht, dass einige, es sind ja Männer in den entscheidenden Positionen jetzt damit konfrontiert werden und sie tun sich manchmal schwer, sie wissen noch nicht so richtig, was ist immer die richtige Wortwahl, was soll ich jetzt dazu sagen, aber ich glaube, sie spüren auch, dass man das jetzt nicht mehr so, ich sag jetzt mal, wegbügeln kann, ganz flapsig, sondern sie spüren, da ist jetzt Druck dahinter, das wird jetzt gefordert, auch von einer breiten Masse und sie können diesem Thema jetzt eigentlich nicht mehr so richtig entkommen, also Frauenfußball, nicht nur Equal Pay, sondern das, wie du sagst, auch Investitionen in die Liga.
Ja, das glaube ich auch. Also da haben wir wirklich jetzt einen großen Grundstein gelegt und da wird, glaube ich, wenn man jetzt ja extrem dagegen ist, glaube ich, wird da auch sofort medial, denke ich, gegengefeuert. Zumindest würde ich mehr hoffen. Und von uns würde sowieso gegengefeuert werden. Aber ich habe die Hoffnung, dass da wirklich jetzt auch was passiert.
Findest du es in so einem Moment nicht schon fast schade, dass du keine 19 mehr bist?
Boah. Nee, kann ich nicht bestätigen. Nee, eigentlich nicht, weil ich finde auch die Jahre, die wir ja auch geprägt haben, die sind ja auch irgendwie schön. Die waren vielleicht anstrengend, aber haben uns ja irgendwie dann auch zu etwas gemacht und uns auch entwickelt und von daher ist das schon völlig in Ordnung so. Ein bisschen nehme ich ja noch mit.
Ja, ich wollte jetzt auch nicht ins Karriereende reden.
Ich meine, irgendwann wären wir alle gerne nochmal 21, ab und zu denkt man das ja mal, ne, diese unbekümmerte Studentenzeit oder so, aber irgendwie würde man ja auch keinen seiner Jahre oder Erfahrungen, die man im Leben gesammelt hat, dann irgendwie missen wollen. Wenn wir mal so auf deine persönliche Karriere blicken, du hast bei Duisburg gespielt und bei Wolfsburg jetzt schon sehr, sehr lange. Ich habe gelesen, dass du angeblich auch mal ein Angebot von Lyon abgelehnt hast. Hattest du nie das Gefühl, vielleicht mal ins Ausland gehen zu wollen? Oder vielleicht kommt es ja jetzt auch noch. Ich weiß nicht, fällt mir gerade ein. Also, ich habe die Frage falsch gestellt.
Tatsächlich kam das für mich nie in Frage. Ich bin ja so ein kleiner Heimscheißer sozusagen. Ich bin einfach gerne in der Nähe meiner Familie, weil mir meine Familie und meine Freunde extrem wichtig sind. Und von daher war, also für mich war es auch nie ein Traum. Also viele Spielerinnen haben ja auch so den Traum, unbedingt mal im Ausland spielen zu wollen. Das hatte ich nie. Und da bin ich auch immer meinem Bauchgefühl in dem Sinne gefolgt. Und von daher spielt das für mich tatsächlich keine Rolle.
Ja, wobei nah zu Hause ist dann noch relativ bei dir, ne? Aber auf jeden Fall näher als ja, im Ausland.
3 Stunden, das ist schon okay.
Ja.
Wie blickst du denn jetzt auf die neue Saison voraus? Also ich meine, du hast schon so viele Titel gewonnen mit dem VfL Wolfsburg. Ich glaube, 11 Mal hast du insgesamt den Pokal gewonnen. Mit Duisburg hast du ihn ja auch schon gewonnen. Mhm. 7 Meisterschaften.
Da zuckt sie mit den Schultern.
Ja, ja, okay. So ganz auswendig weiß ich es auch nicht.
Also heißt jetzt noch die 8. Meisterschaft und nochmal einen 12. Pokaltitel?
Ja, na klar. Also dafür spiele ich ja auch noch weiter Fußball, um erfolgreich Fußball zu spielen, um Titel zu sammeln. Ja, sowieso mit dem VfL haben wir diese... Ja, ich will nicht sagen Erwartung, es hört sich arrogant an, sind es nicht, aber wir haben den Anspruch, immer um Titel zu spielen und das wollen wir jetzt auch wieder und im Optimalfall wollen wir auch diesmal wieder die Champions League holen. Wir waren im letzten Jahr nah dran, zumindest ins Finale einzuziehen, aber ich glaube, dass wir jetzt nochmal an Qualität dazu gewonnen haben, wenn alle gesund und munter bleiben, die echt cool ist und die ich in den ganzen 10 Jahren VfL in der Breite und in der Qualität noch nie hier erlebt habe. Und von daher ist da echt viel möglich. Und da macht es Spaß, jetzt schon drüber nachzudenken, was alles so passieren kann im Laufe der Saison. Und von daher freut man sich da schon auch drauf.
Siehst du den VfL auch so stark?
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, letztes Jahr hat man sich dann natürlich Anfang der Saison noch so ein bisschen dahinter versteckt, dass man gesagt hat, man hat einen Umbruch in der Mannschaft, man hat viele neue Spielerinnen, neuen Trainerstab. Dieser Umbruch ist ja grandios gemeistert worden mit Titel und Pokalsieg im letzten Jahr. Und wie Poppy schon sagt, also die Mannschaft hat sich in der Breite insgesamt nochmal verstärkt. Und wenn ich mir die Kaderliste angucke, weiß ich auch überhaupt nicht, wer da spielen soll. Also da kann wirklich jeder von Anfang an spielen und ich glaube, das ist enorm wichtig in so einer langen Saison, dass du so einen breiten Kader hast, weil dir können immer Spielerinnen ausfallen. Und ich sehe VfL Wolfsburg auch als ganz großen Kandidaten für einige Titel. Ich möchte keinen Druck aufbauen, aber ich sehe euch schon wirklich sehr stark.
Nee, den bauen wir uns schon selber auf.
Also Turit hat ja schon, wollte ja schon mal nach deinem Karriereende kurz vorfühlen. Unfreiwillig natürlich. Aber du hast gesagt, du möchtest gerne sesshaft werden irgendwann, klar. Gibt es so Träume, die du hast oder gibt es irgendwas, wo du sagst, ja so, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Jahre geht noch, aber dann möchte ich mich irgendwie meinem Privatleben widmen oder sagst du, solange der Körper noch mitmacht?
Natürlich habe ich Träume, irgendwann mit meiner Familie in meinem eigenen Haus mit Hund und Kind und Kegel und so weiter, einfach dort zu leben und tun und lassen zu wollen, was man möchte. Da habe ich Gott sei Dank das ein oder andere Träumchen schon erfüllt. Ich habe schon Hund, ich habe schon Haus gekauft, also das läuft ganz gut, aber wie lange es dann dauern wird, bis wir dann dorthin ziehen, kann ich nicht sagen. Also ansonsten lasse ich es eigentlich auf mich zukommen. Ich glaube, ich meine, ich habe mit Turit auch darüber gesprochen, als sie jetzt ihre Karriere beendet hat. Und es war halt so ein Moment, wo Turit auch gesagt hat, so nee, das war's halt jetzt. Ich bin fertig. So und ich glaube, da kannst du nicht sagen, ich spiele jetzt noch 2 Jahre und dann bin ich fertig, sondern der wird dann irgendwann einfach kommen. Ich bin gespannt, wann er kommt.
Wir freuen uns natürlich, wenn du uns noch lange erhalten bleibst und wir noch lange deine Tore bejubeln dürfen.
Also natürlich spielt mein Körper auch eine Rolle. Ne? Also gerade bei mir in dem Fall spielt mein Körper schon eine große Rolle. Also vielleicht ist dieser Moment oder dieses Gefühl noch nicht da, aber der Körper streikt halt schon. Das kann natürlich auch passieren. Aber ich habe schon so diesen Traum oder die Hoffnung, dass ich es selber bestimmen möchte, wann zu Ende ist und nicht, dass das mein Körper bestimmt oder in dem Fall jemand anders bestimmt. Das wäre so, wo ich sage, das wäre dann ein schöner Abgang.
Und ich fand es übrigens ganz interessant, das ist ein Thema, was wir eigentlich, wir beide irgendwie noch gar nicht thematisiert haben in unseren bisherigen Folgen, was wir aber mal mit Almut, die haben wir ja auch mal getroffen, thematisiert haben, weil sie ist ja die einzige Mutter in der Bundesliga und in dieser Doku, die es ja gibt über eure Nationalmannschaft, da klingt das auch mal an. Ich glaube, Kathi Henrich ist das, die irgendwie so sagt, ja und klar, man denkt natürlich auch mal irgendwie daran, Familie zu haben, aber ist ja schwierig. Also da müsste wahrscheinlich auch noch mehr getan werden, dass man das irgendwie vielleicht ein bisschen vereinen kann. Aber man sieht ja auch an Almut da in dieser Doku, also sich dann wieder zurückzukämpfen. Boah, ich glaube, das ist auch ganz schön Hölle, ne?
Ja, absolut. Also wir haben es ja eigentlich auch mehr oder weniger live miterlebt, wie Almut sich ja auch zurückgekämpft hat. Und ich finde das auch Wahnsinn, was sie da geschafft hat. Und ich meine, Merle hat sich das ja auch mega erarbeitet, auch ein mega Turnier jetzt gespielt. Aber andererseits sage ich auch, es ist für Almut unglaublich schade, dass es sich nicht ausgezahlt hat am Ende, diese Arbeit, da, die sie auch in den letzten Jahren da reingesteckt hat, dass sie da auch den Moment gehabt hätte, ja auch vielleicht eine EM zu spielen. Aber ich glaube, da ist sie rein mit und ich meine, dafür sind wir Sportler durch und durch und bei mir hätte es ja auch genauso gut anders laufen können und ich bin gespannt, was da noch passiert, wenn man, glaube ich, da die Vereinbarung mit Kinder und Fußball da wirklich nochmal richtig angeht in der Kommunikation, wie man was dann handelt. Almut war ja jetzt so mehr oder weniger ein kleines Versuchskaninchen in dem Fall, was Almut aber auch gerne macht, hat es im Großen und Ganzen, glaube ich, gut funktioniert. Also wir als Mannschaft waren immer sehr glücklich, wenn die Kinder da waren. Die haben einfach, ja, die haben ja so eine Unbeschwertheit und ich meine, wir sind nun mal auch Frauen, ne? Da geht einem das Herz auf, wenn man dann Kinder sieht. Und von daher, waren das auch echt schöne Zeiten, wenn die Kids dann immer dabei waren. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt, wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, nicht unbedingt der Typ, der sagt, ich werde schwanger und werde danach wieder Fußball spielen. Ja. Das ist, glaube ich, auch typenabhängig, wie man das dann natürlich auch handhaben möchte. Ich finde das verrückt und Wahnsinn und habe da mega Respekt vor, für die Spielerinnen, die das so machen, unter anderem dann auch Almut. Mein Tenor in dem Moment wäre es jetzt nicht, aber man weiß es auch am Ende nicht. Also vielleicht sage ich dann doch nochmal danach, boah nee, ich muss doch nochmal spielen. Also
mal raus.
Ja, man weiß es ja nicht, ne? Also es ist, gibt so viele Facetten, ne? Das ist, planen kann man eh nicht, da habe ich schon fast mit aufgehört. Das ist ja.
Frauen müssen natürlich immer irgendwie ein Auge darauf haben, wie ist das, wenn man Mutter werden will mit der Karriere. Das gilt natürlich auch für andere Berufszweige, aber ja. Hier ist es natürlich speziell, weil man eben auf so hohem Niveau dann Sport betreibt und der Körper sich verändert.
Ja, wir werden sehen.
Genau. Mhm. Hast du noch was? Sonst hätte ich noch eine Frage an Alex, eine letzte.
Dann stell sie.
Okay, lieber Alex, dann würde ich jetzt gerne wissen, wie der Podcast mit Turit gefallen hat. Wie siehst du jetzt die berufliche Zukunft sozusagen deiner ehemaligen Teamkollegin? Wie hat sie sich geschlagen?
Erstmal war die Anfrage sehr professionell.
Ich habe es sehr professionell gemacht, ja, das stimmt.
Über WhatsApp. Sprachnachricht. Auch nicht auf den Kopf gefallen, ne, Frau Doktor?
Genau.
Und daher finde ich es erstmal cool. Also die ein oder anderen Expertenrunden hat man mit Turit auch gesehen. Und man hat das Gefühl, da kommt neuer frischer Wind rein. Und das ist angenehm zu sehen und auch für den Frauenfußball wichtig. Von daher sind wir natürlich froh, dass wir dann so eine Besetzung in unterschiedlichen Projekten und so weiter, gerade für dich ja auch, dass man das sieht. Das ist cool.
Also von mir aus, man kann nicht mit besseren Worten abschließen.
Ja, okay. Dann sagen wir jetzt einfach.